Herzlich willkommen zur 19. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema die Wertstromorganisation. Ich spreche mit Thorsten Scheller über die Themen, was ist überhaupt eine Wertstromorganisation? Warum sprechen wir überhaupt über eine Wertstromorganisation? Welche Kernfragen helfen beim Aufbau von Wertstromorganisationen? Und wie kommen wir zu Wertstromorganisationen? Also ziemlich viel Wertstromorganisation, wie der Titel ja auch verspricht. Das klingt jetzt vielleicht noch nicht so prickelnd und lockt vielleicht den einen oder anderen nicht hinter dem Ofen hervor. Ich kann aber versprechen, dass wir dort viele interessante Themen haben, die alle auf dem Buch oder die wir alle anhand des Buches von Thorsten Scheller besprechen, was ich auch in den Shownotes verlinken werde. Thorsten Scheller hat nämlich da ein ganz tolles Buch zugeschrieben und insofern wünsche ich dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Und vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich bin vom Thema Wertstromorganisation und Value Stream Management begeistert. Das zeigt sich in dieser Episode an dem Buch. Das Buch beschreibt sehr schön meine Gedanken und meine Einstellungen. Und insofern kommt vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sehr meine Begeisterung zum Tragen. Insofern seid gnädig mit meiner Begeisterung zum Buch. Und ja, ich würde sagen, los geht es. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode des Podcasts Business Akupunktur mit dem Titel Die Wertstromorganisation. Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Thorsten Scheller. Jetzt könnte man denken, Wertstromorganisation klingt jetzt nicht so wirklich prickelnd. Ich freue mich auf ein super interessantes Gespräch mit dem Gast, mit Thorsten Scheller. Und vielleicht für euch als Einstieg, wenn euch der Titel die Wertstromorganisation noch nicht abholt. Es geht letzten Endes um die Frage, was ist, wenn wir mit all unseren Bemühungen, die wir so betreiben, Agilität, Change Management, Human Leadership, Future Leadership, New Work und so weiter, wenn wir mit all diesen Bemühungen versuchen, ein Organisationsmodell am Laufen zu halten, das nicht mehr funktioniert. Also wir reden hoffentlich darüber, wie ein Organisationsmodell aussehen kann, das vielleicht für die Unternehmen, für die Menschen ein bisschen mehr Vorteile bietet. Und Thorsten Scheller hat dazu ein Buch geschrieben und ich freue mich, dass Thorsten sich die Zeit genommen hat. Ich stelle Thorsten jetzt mal kurz vor und dann gucken wir mal, was wir über das Buch besprechen können. Thorsten Scheller ist Management-Rebell und ist der Experte für die Wertstromorganisation, für Open Space Change und für Lean Change. Mit seiner Spezialisierung auf Organisationsentwicklung, Business Agility, Business Transformation und Operational Excellence unterstützt er Organisationen aller Art bei Transformationen. Thorsten Scheller geht es um funktionierende Organisationen. Dies sind Organisationen, die ihren Mitgliedern die Entfaltung deren Potenzials ermöglichen und auf diesem Wege seine oben genannte Vision umsetzt. Aus eigener leidvoller Erfahrung weiß er, wie wichtig es für Mitarbeitende ist, sich zu entfalten und zum Erfolg der Organisation beitragen zu können. Thorsten Scheller war viele Jahre Produkt- und Projektmanager an verschiedenen Stellen des Wertstroms im Unternehmen oder in Unternehmen. Vom Start-up über kleine, mittlere Organisationen bis hin zu Konzernen. Er ist Autor der Bücher Auf dem Weg zur agilen Organisation, 2017 erschienen, und Die Wertstromorganisation, 2021 erschienen. Neben der Wertstromorganisation und Open Space Change, auch bekannt als Lean Change 3.0, entwickelte er gemeinsam mit Jason Little aus Toronto Lean Change 1.0. Thorsten Scheller studierte Elektrotechnik, Betriebswirtschaftslehre, Arbeits- und Betriebs- und Organisationspsychologie sowie angewandte Sozialpsychologie und hält einen Master of Business Administration in General Management. Hallo Thorsten, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei einer Vorstellung irgendwas vergessen und was Wichtiges vergessen?
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich denke, das beschreibt schon so das, was ich gemacht habe und mache. Wenn mich jemand fragt, als was ich mich sehe, dann wird es zunehmend, ich werde ja auch immer älter, das Bild vom Coach. Und ich finde das schön. Also einfach mehr Fragen zu haben als Antworten und Menschen dabei zu begleiten, gerade wenn man eigene Kinder hat, selber etwas zu tun. Und das ist so vielleicht meine Definition von dem, was ich tue, Coach.
Ja, das ist interessant. Wer mich kennt oder mich so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass auch ich da so eine kleine Veränderung in meinem Selbstverständnis durchlaufen habe. Ich sag mal so bei mir auch vom Berater zum Coach. Aber wir haben ja ein anderes Thema. Wir haben ja die Wertstromorganisation. Vielleicht einen Punkt noch vorweg. Meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcasts gehört hast?
Ich habe es gelesen und ich habe wirklich nochmal Buchstabe für Buchstabe es durchgelesen, ob ich wirklich richtig gelesen habe mit Akupunktur oder ob ich da irgendwas, weil ich auch ein Fan von Wortspielen bin und von Sprachspielen und so weiter. Und als ich dann mir sicher war, dass es Akupunktur ist, bekam ich so kleine Nadelstiche und finde das Bild sehr schön, sehr, sehr treffend, so mit kleinen Nadelstichen die Energie wieder zum Fließen zu bringen. Und das wäre auch mein Verständnis von einem systemischen Arbeiten, was ich ganz gerne mache und was ich favorisiere. Wenn ich etwas verstanden habe, dann dort die Nadel, und es muss gar nicht immer die Brechstange sein oder irgendwas Großes, sondern wirklich die Nadel anzusetzen, um eine Veränderung anzuregen. Also von der Seite her, erst war ich irritiert, dann hatte ich leichte Stiche und zum Schluss muss ich sagen, gefällt mir sehr gut das Bild.
Sehr schön, ja. Also das ist so ein Titel, ich weiß, als ich diesen Podcast geplant habe oder das Aufsetzen dieses Podcasts, habe ich ja für mich auch überlegt, wie nennst du den? Weil das soll ja irgendeinen Namen haben, der irgendwie eingängig ist, der vielleicht ein bisschen irritiert, weil dann kann man sich den merken. Und wie es häufig so bei mir ist, irgendwann bei irgendeinem Hundespaziergang, da ist es mir dann eingefallen, da kam ich dann die Eingebung, Mensch, und dann habe ich noch ein bisschen überlegt und es gab auch Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, oh, Business-Akupunktur, das passt doch nicht zusammen, also das tut doch weh und so, aber ich habe dann ja bis jetzt überwiegend positive Rückmeldungen bekommen.
Ich finde es sogar passender als Akupressur. Akupressur gäbe es ja auch, aber da ist so der Druck drin und das würde ich eher vermeiden wollen.
Ah, stimmt, das ist richtig, ja. Gut, also wie gesagt, wir sprechen über das Thema die Wertstromorganisation und ich habe ja in meiner Einleitung schon so ein bisschen angedeutet, das könnte dem einen oder anderen zu langweilig vorkommen. Ich mag jeden nur animieren, weiter zuzuhören, wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat oder gestoppt hat, weil das Buch, von dem ich gesprochen habe, was Thorsten Scheller geschrieben hat, die Wertstromorganisation, hat als Untertitel Agilität radikal zu Ende gedacht. Und was mich an diesem Buch so fasziniert, das kann man ruhig mal so sagen und auch so begeistert hat, ist, dass vieles, was da drin steht, was du gut in Worte gepackt hast und eine gute Struktur gepackt hast, dass das etwas ist, was ich mit meinen Worten auch immer, sag mal, irgendwie anders drüber bringe. Also mir gefällt wirklich sehr, sehr schön die Struktur von dem, was dort drin steht. Mir gefällt sehr gut der Einstieg. Wir reden ja nachher, also wir reden jetzt ja über das Buch insgesamt, also das Thema Einstieg. Warum überhaupt das Buch? Weil man ja eventuell auf den Gedanken kommen könnte, wenn man hört, Agilität radikal zu Ende gedacht, reden wir über Agilität, reden wir über ein neues Framework, reden wir genau darüber, dass Agilität tot ist und so weiter und so weiter. Mhm. Also kurzum, was mich gefreut hat, war, dass das ein ziemlich konstruktives Buch ist, aus meiner Sicht, das mögen ja andere vielleicht auch anders sehen, aus meiner Sicht, was mir helfen wird, auch in Zukunft, mich anhand dieses Buches auch noch für mich einen Rahmen zu bilden, wie ich Unternehmen begleite, sei es in Trainings, sei es im Coaching, sei es in der Beratung. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Frage, was ist eine Wertstromorganisation für dich?
Ja, da mache ich es mir ganz einfach und sage, das ist eine Organisation, die den Wertstrom als strukturierendes Element hat.
Das ist wirklich ganz einfach.
Ja, also die Idee, eingangs hattest du ja einen Tweet von mir so ein bisschen zitiert. Also die Idee ist, mal wirklich drauf zu schauen, was tun wir da eigentlich mit Agilität und ist vielleicht da im Grundsatz schon Organisationen etwas, was nicht mehr funktioniert. Und ich habe mich auch sehr, sehr stark damit befasst, wie sind denn eigentlich Organisationen entstanden, Taylor und Ford und. Und das ist ja alles gut. Man muss nur den Kontext sehen, man muss es zu der Zeit sehen, man muss sehen, welche Menschen beschäftige ich dort, welche Produkte habe ich, welche Technologien habe ich. Und die klassischen Organisationen sind ja nach Silos, nennt man das auch ein bisschen despektierlich, nach Funktionen sortiert, funktional getrennt. Das heißt, alle Menschen, die Entwicklung betreiben, kommen in eine Box. Alle Menschen, die etwas produzieren, kommen in eine Box. Alle, die etwas verkaufen, kommen in eine Box und so weiter. Und dann habe ich lauter Boxen. Und da muss dann die Arbeit quer durch. Und das ist die Krux, weil wir ja schon seit einiger Zeit feststellen, na, so richtig tu das nicht. Und da gibt es auch Reibereien zwischen den Boxen. Und was machen wir dann? Wir geben jeder Box Boni und Anreize und Ziele, dass jede Box sich noch mehr auf sich selbst fokussiert und noch mehr optimiert, statt zu schauen, wie kann denn Arbeit zwischen die Boxen fließen. Und die Idee der Wertstromorganisation ist an der Stelle einfach zu schauen, wie kommen wir denn dazu, dass Arbeit fließt und wie können die Funktionen, die heute noch getrennt sind, besser zusammenarbeiten.
Ja, und du hast es ja schon gesagt, da gibt es ganz viele Ansätze. Wir versuchen über Agilität, über Scrum-Teams oder überhaupt über Teams an sich, versuchen wir das zusammenzubringen. Wir versuchen es ja auch schon ziemlich lange über Prozesse oder über Projekte, diese Silos zur Zusammenarbeit zu bringen. Hat alles mehr oder weniger funktioniert. Also man versucht, also jede Organisation hat auch die eigene Entwicklung. Die einen fangen früher an, die anderen gehen schon wieder weg und so weiter. Also das sind ja alles Formen, wie sich Organisationen verändern wollen, die aber, das ist das, was ich aus dem Buch so mitgenommen habe, sozusagen nicht zu Ende gedacht werden. Die also versuchen, etwas zusammenzubringen mit so ein bisschen vielleicht Kuschelfaktor oder wie auch immer und den letzten Schritt nicht gehen, den du in dem Buch beschreibst, nämlich die Organisation auch vom Aufbau her so zu gestalten, dass es funktioniert.
Ja, die Frage ist, kann ich es überhaupt mal final zu Ende denken? Also ich denke, eine Organisation muss schon irgendwie auch im Fluss sein, weil sich ja die Bedürfnisse der Mitarbeiter, die Bedürfnisse der Kunden, die Anforderungen an die Produkte und. Jetzt haben wir das Thema KI wieder. Das hatten wir auch schon mehrfach. Also ich erinnere mich in meinem Leben, und ich bin noch keine dreistellige Alterszahl, aber ich erinnere mich, dass ich das Thema auch schon mindestens 3-4 Wellen damit miterlebt habe. Also ich denke, dass wir verstehen müssen, dass Organisationen permanent im Fluss sein müssen, um sich da anzupassen. Also eher so ein lebender Organismus.
Ja, und das, was du in dem Buch beschrieben hast, das ist auch etwas, was mir gefallen hat. Es ist nicht, sag ich mal sozusagen, IT-lastig. Also wir haben zwar jetzt eben von Framework oder von Scrum als Framework gesprochen, was aus der IT kommt, wenn man das mal so ein bisschen hinten runterfallen lässt und einfach sagt, okay, wir reden über Business-Agilität. Das ist ja auch das, was du in deiner Selbstbeschreibung dann auch sagst. Also wir reden darüber, dass wir gesamte Organisation anschauen und das ist ja auch etwas, was das ein oder andere Framework auch versucht, mit Business-Agilität vorwärts zu kommen. Und vielleicht mal da so die Frage von mir, gibt es so etwas schon? Also kennst du Wertstromorganisationen?
Also Wertstromorganisationen als Begriff gibt es so jetzt noch nicht oder sind zumindest mir noch nicht begegnet, aber sind mir Organisationen begegnet und auch in der Literatur beschrieben, die so ausgerichtet sind. Eins im Buch von Laloux, Reinventing Organizations, ist ja das Beispiel Favi, die dort Mikrofirmen zumindest zum Zeitpunkt hatten, als er das beschrieben hat. Mittlerweile sind die vermutlich da auch schon ein Stück weiterentwickelt. Wo ich kleine Organisationen habe, kleine Mikrofirmen, die 70, 80 Mitarbeiter haben, die sich auf einen Kunden ausgerichtet haben, für einen Kunden, einen Automobilhersteller zum Beispiel, spezialisiert haben und die für den ausgerichtet alles machen. Und andere machen für andere Kunden, so dass ich eine Ausrichtung, eine Fokussierung auf den Kunden habe. Darum geht's mir mit dem ganzen Konzept. Ich kenne andere Organisationen, einen IT-Dienstleister, der ähnlich, also die hatten nicht das Konzept, aber die hatten die Idee ran an den Kunden und eine funktionale Trennung und irgendwie eine strikte Struktur, die dann auch irgendwie zu Schulterstücken und so weiter führt, zu vermeiden, sondern einfach eine Organisation zu haben, die anpassungsfähig, die adaptiv ist, die agil, okay. Mhm. Aber agil meint ja eigentlich eher adaptiv, flexibel, anpassungsfähig.
Ja, okay. Also das waren so ein paar Beispiele. Was ich interessant finde, ist, wenn man das mal nimmt, was du gerade zum Schluss gesagt hast, Firmen oder Unternehmen, die vom Kunden her denken. Wenn sie das konsequent und ehrlich zu Ende denken und umsetzen, dann sind sie ja letztendlich automatisch bei einer Wertstromorganisation. Das wäre zumindest mein Verständnis, weil ich müsste mir bei allen Aktivitäten ja die Frage stellen, schaffe ich mit dieser Aktivität Wert für meinen Kunden, wenn ich mir meinen Kunden vor Augen führe, wenn ich ihn, weiß ich nicht, als Persona da habe oder wirklich konkret, wenn ich nur ein oder zwei Kunden habe, dann kommt ja quasi automatisch eine Wertstromorganisation, oder?
Richtig, ja, also die Idee ist schon ganz klassisch und das sind die alten Themen von Lean Management, also zumindest wie es bei Toyota gemeint war, Ausrichtung auf den Kunden schauen und über die Beziehung zum Kunden kommt dann auch, ich sag mal, Humanisierung der Arbeit mit rein. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, was mich da umtreibt. Wir haben ja das Thema Humanisierung der Arbeit seit, was ein feststehender Begriff ist in den Sozialwissenschaften, seit Mitte der 70er Jahre ungefähr. Und damit ist nicht, wie jemand letztens auf Twitter vermutet hat, die Abschaffung der Sklaverei in Mauretanien gemeint, sondern Humanisierung der Arbeit meint, wie können wir die Arbeit, die wir hier haben, menschengerechter machen, also artgerechter machen. Da gab es Anfänge bei Volvo mit teilautonomen Arbeitsgruppen, Nestfertigung und, wo also Job Enlargement, Job Enrichment betrieben wurde, also die Mitarbeiter am Fließband mehr Tätigkeit, mehr Möglichkeiten hatten, dort Arbeitsanreicherung und damit auch Humanisierung und so weiter zu erfahren. Und Agilität ist für mich da eigentlich auch eine große Möglichkeit, wenn man es dann auch richtig macht. Also es geht mir im Prinzip um zwei Dinge. Ja, Nummer eins, Ausrichtung auf den Kunden, ganz klar. Und Nummer zwei, das über eine Humanisierung der Arbeit zu erreichen. Und da habe ich so ein bisschen eine Spannung mit dem Thema New Work. New Work dreht das um. Also zumindest in dem Verständnis. Wir kommen ja dann noch auf die 7 plus 1 Kernfragen. Also für mich ist der Kunde und ist der Zweck einer Organisation immer eine Leistung für einen Kunden zu schaffen. Und eben nicht, dass die Mitarbeiter glücklich sind. Das
Ja.
wäre für mich nicht der Zweck einer Organisation.
Ja, das dürfte wahrscheinlich schwieriger werden in der Zukunft, das umzusetzen, wenn gute Mitarbeiter Mangelware sind. Aber vielleicht ist das noch ein kleiner Ausblick für nachher. Vielleicht noch ein Punkt zum Einstieg. Ich habe ja eben davon gesprochen. Ich finde es gut, dass das ganze Thema, das ganze Kontext eben das, die IT verlässt. Also aus meiner Sicht, das ist ja nichts Besonderes, dass wir was machen, was außerhalb der IT stattfindet. Wir in der IT haben ja so viele tolle Frameworks. Und wenn wir ein Framework nicht richtig eingeführt haben, nehmen wir das nächste. Das war jetzt vielleicht ein bisschen böse. Aber ist deine Idee von der Wertschirmorganisation, ist das ein Framework? Kann man das so sehen?
Ja, bitte nicht, um Gottes Willen. Also als ich den Scrum Master damals die Ausbildung hatte vor vielen, vielen Jahren, da hieß es noch, a fool with a tool is still a fool. Also ich will das eben gerade nicht als etwas, was man jetzt überstülpen will, eine Blaupause oder irgendein ein Framework oder sowas verstanden sehen, sondern es ist für mich ein Denkmodell, ist für mich eine Anregung. Ich habe da auch noch nicht auf jede Frage eine Antwort und ich würde sie auch aus methodischen Gründen gar nicht geben wollen, sondern ein Kollege hat letztens mal gesagt, das fand ich ganz gut. Man kann ja auch mal eine falsche Antwort geben, um den Kunden oder den Fragenden dort mit Absicht zum Nachdenken zu bringen. Ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob das methodisch praktiziert wird, aber ich würde mich dort methodisch zurückhalten und würde sagen, es ist eine Idee, wie man ein Thema denken kann, aber bitte kein Framework, keine Methode, nichts, was man jetzt eins zu eins kopiert, sondern einfach mal in die Richtung zu denken.
Okay, gut, ja, dann denken wir mal gemeinsam weiter und vielleicht fangen wir mal
Gerne.
an. Wir reden ja auch noch von deinem Buch und wir gehen da noch auf ein paar Details vom Buch ein. Vielleicht ganz einfach, warum hast du das Buch geschrieben? Weil mit Buchschreiben wird man in Deutschland nicht reich, also zumindest mit Fachbüchern nicht. Warum hast du das Buch
Nee,
geschrieben?
genau, also gut, die 2 € pro Buch nehme ich dann doch gerne mit, aber ich habe Frau und Kind, also, oder Kinder, also ich habe festgestellt, ich hatte lange Zeit einen Blog und habe festgestellt, da schärft sich für mich das Denken, die Auseinandersetzung mit einem Thema. Ich hatte vorher Vorträge gehalten, da kann man relativ schnell bei einem Vortrag was wieder zurücknehmen oder was präzisieren. Bei einem Blog, okay, du kannst den Text ändern. bei einem Artikel, ja, das lässt sich dabei einmal gedruckt ist, nicht, aber ein größeres Thema auch mal zu Ende zu denken, mal wirklich mal durchzudenken, habe ich gemerkt, funktioniert Buchschreiben für mich sehr gut. Also es ist für mich ein Projekt gewesen, meine Idee zu Ende zu denken. Ich habe es also für mich geschrieben und dann war es halt fertig und dann kann man das ja auch veröffentlichen. Also von der Seite her war es jetzt mal methodisch ein Thema zu Ende zu denken und auch einen Impuls reinzugeben, mal zu reflektieren, wo stehen wir denn? Ein Kollege hat zu dem Buch, ein Kollege, der in der Szene auch, agilen Szene auch recht bekannt ist, mal gesagt, Zitat, du haust uns da schon einiges um die Ohren, aber wenn man durch die ersten 40 Seiten mal durch ist, dann profitiert man, Zitat Ende. Und das war ein Stück weit auch schon, also durchaus über eine Provokation oder mal den Spiegel vorzuhalten, was haben wir eigentlich alles versucht und was hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren können, funktionieren sollen, auch was man sich so gewünscht und geträumt hat. Und wo könnten wir denn mal radikal anfangen, wenn man mal wirklich bestimmte Dinge, Kundenzentrierung, Humanisierung, also Mitarbeiterzentrierung, wo könnten wir denn ansetzen und in welche Richtung könnte denn sowas gehen?
Mhm. Meine Erfahrung mit dem Buch war, dass es nicht, so wie ich es wahrgenommen habe oder wie ich es gelesen habe, dass das kein Buch ist, was man so von Anfang bis Ende durchliest. Also ich musste mich durch die ersten 40 Seiten nicht durchkämpfen, sondern es war für mich sehr, sehr erhellend und sehr, sehr motivierend weiterzulesen. Da habe ich eher weiter hinten immer mal so gesagt, so jetzt musst du mal kurz das Buch beiseite legen und später nochmal einsteigen. Und ich finde, man kann auch sehr gut hin und her springen. Also ich bin zumindest immer hin und her gesprungen und ja, sozusagen mal das rausgepickt, wofür man gerade noch geistig Kapazität hat und mal eben nicht. Was mir zu Anfang eben sehr gut gefallen hat, jetzt kommen wir auf diese ersten 40 Seiten, ich weiß gar nicht, ob es 40 Seiten sind, ist der Einstieg, es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut, wo du aus meiner Sicht sagst, Mensch des Kinders, wir müssen mal ein bisschen kritisch auf das gucken, was wir alle so erreicht haben. Und da nimmst du dich ja also da schließt du dich ja nicht aus. Du sagst ja auch selber, dass du Dinge gelernt hast. Und es geht mir auch so, dass ich jetzt weiß, Dinge, die ich vor 10 Jahren trainiert habe, die ich vielleicht vor 3 oder 4 Jahren trainiert habe und gesagt habe, da stehe ich heute anders zu. Mit der Erfahrung, die man dann eben macht.
Ja, genau. Also das ist ja ein Lernprozess, das ist ja ein Prozess im Werden und es ist ja immer, wie ein Kollege sagt, der aktuelle Stand meines Irrtums. Und insofern war das auch ein Stück weit für mich mal Reflexion. Also zum Lernen ist schon die Positionsbestimmung und die Reflexion, wo komme ich denn her? Was habe ich denn alles schon gedacht, gemacht, getan? Und da war es mir schon mal wichtig, so ein paar Meilensteine, wie eben dieses In Search of Excellence vom Tom Peters und so weiter, mal rauszuziehen und mal zu sagen, vieles, was wir heute als den Stein des Weisen zelebrieren und wie Demonstranz vor sich herträgt, das ist alles schon bekannt und das ist schon mindestens in den letzten 40 Jahren mindestens einmal gekommen, wenn nicht sogar mehrfach. Mhm. Warum hat es denn nicht gezündet? Also warum hat es nicht die Tiefe erreicht? Und meine Vermutung ist eben, dass wir an den grundsätzlichen Aufbau von Organisationen ran müssen, also an die grundsätzliche Thematik, diese funktionale Teilung, dass wir also in spezielle Funktionen die Organisation teilen. Und weil die Organisation so sich dann nicht selber steuern kann, müssen wir ein Management draufsetzen. Und das sind für mich die zwei Punkte, wo ich sage, ist das noch zeitgerecht, zeitgemäß?
Ja, sehr gute Fragen. Und für also ich kriege keine Provision von Thorsten für den Verkauf des Buches. Das muss ich dazu sagen. Aber für die Interesse daran haben in dem Buch, du hast es eben gesagt, Thorsten, in Search of Excellence gehst du darauf ein. Du gehst darauf ein, auf das Agile Manifest und auf verschiedene andere sozusagen damals, zu der damaligen Zeit, bahnbrechende Veröffentlichungen oder wichtige Veröffentlichungen, wo wir eben heute im Rückblick, mittlerweile, glaube ich, über 40 Jahre Rückblick zu gucken, passt das oder passt das nicht? Und eigentlich kommst du überall aus dem Punkt, wie du es eben auch gesagt hast, alles tolle Ideen, aber eben nicht so bahnbrechend dann in der Umsetzung, wie es vielleicht sich zu Anfang angehört hat.
Es hatte leider nicht die Konsequenz und also die verschiedenen auch Lean Management oder was ist alles, Business Prozess Reengineering, was es da alles gab. Es war immer sicherlich ein Hype, auch getrieben durch Berater vielleicht. Insofern war eigentlich der agile Hype, wie ich es wahrgenommen habe, ein Stück weit eine Ausnahme, weil dort vieles U-Boot-mäßig von den Unternehmen selber gemacht wurde, zumindest am Anfang sehr stark, dass die Mitarbeiter dort mal was ausprobiert haben, was im Vergleich zu den anderen Wellen so nicht unbedingt der Fall war. Aber trotzdem hat es in der Wirkung, vielleicht sind auch meine Ansprüche zu hoch, also es mag gut möglich sein, aber es hat jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte oder was ich mir für uns alle gewünscht hätte. Also letztendlich geht es ja jetzt nicht nur um mich, sondern um Humanisierung der Arbeit. Das ist auch so ein bisschen ein Feigenblatt. Eigentlich geht es darum, die Welt besser zu machen.
Mhm. Wir beide retten die Welt. Oder du mit deinem Buch vielleicht, ne?
Ja. Naja, also ich nicht direkt, aber ja. Vielleicht die Menschen, die die Ideen jetzt, Luhmann hat ja gesagt, Irritation ist kostbar, irritieren. Die sagen, Mensch, lass mich doch mal draufschauen, was tue ich da in der Transformation oder in der Change-Initiative oder. Wie gesagt, ich habe da nicht auf alles eine Antwort, ich habe viele Fragen und ich freue mich, wenn die Fragen auf einen fruchtbaren Boden fallen und dann dazu führen, dass andere Menschen sich vielleicht dieselben Fragen stellen oder auch vielleicht sogar Antworten finden.
Richtig, und für sich Antworten finden. Also keine allgemeingültigen Antworten, weil du müsstest ja in einem Buch, müsstest du ja allgemeingültige Antworten finden. Und dann wärst du schon wieder fast beim Framework, ja, wenn du auf jede Frage, die du stellst, eine passende Antwort findest, sondern jeder für sich, für sein Unternehmen, für seinen den Umgang in seinem Team, wie auch immer, für seine Sichtweise auf die Arbeit. Du hast den Begriff organisatorische Schulden in dem Buch erwähnt oder erläutert. Was ist das?
Also das Buch ist ja, ich war ja auch lange genug angestellt, ist so ein Stück weit auch eine, ich will nicht sagen Selbstreinigung von dem, was ich da erlebt habe, aber ein Stück weit so ein Reflektieren. Also organisatorische Schulden, wo kommt's her? Wir haben in der Softwareentwicklung oder auch in der Produktentwicklung den Begriff technische Schulden. Das heißt, irgendetwas funktioniert nicht und statt das Problem zu lösen, machen wir einen Workaround. Ja, also man klebt dann Pflaster drauf und irgendwann kommt dann der nächste Workaround dazu und das nächste Pflaster und irgendwann kleben wir Pflaster auf die Pflaster, weil die Pflaster selber dann nicht mehr. Das heißt, statt das Problem wirklich zu lösen, werden immer irgendwelche Hilfskonstruktionen da dran geschraubt. Und bei Organisationen habe ich das selber beobachtet. Das heißt, es tritt ein Phänomen auf und statt wirklich in die Tiefe zu gehen und zu sagen, okay, dieses Phänomen oder Problem kann man auch dazu sagen, wovon ist denn das der Ausdruck? Worum geht es denn da eigentlich und was führt dazu? Und da wird eine schnelle Lösung gefunden. Das kann eine Umstrukturierung sein, das kann auch was anderes sein. Und diese Lösung wird aber dann zum Problem später plus dem neuen Problem, die zukommen. Und dann tritt so eine Art Zinseszinseffekt ein, dass eben dann Organisationen auch, wie ich es erlebt habe, daran zugrunde gehen können, weil die organisatorischen Schulden sie einholen. Das ist in der Technik genauso. Also es gibt auch, habe ich selber erlebt, Teams, die haben 80% Schulden. Das heißt, 80% ihrer Zeit sind sie nur daran, irgendwelche Probleme abzustellen, die sie früher nicht sauber gelöst haben. Und das ist für mich Verschwendung.
Das heißt, du würdest einfach jedem versuchen zu empfehlen, bei einer Organisationsbetrachtung oder Gestaltung auf diese organisatorischen Schulden zu achten, sie abzubauen und dafür zu sorgen, dass nicht neue entstehen.
Genau, und ich würde auch erstmal gar nicht auf eine vorschnelle Lösung, sondern ich würde denen zuhören, die das Problem haben, zu schauen, was ist da eigentlich und vielleicht in den Dialog kommen, vielleicht haben die auch selber eine Lösung. Und da ist ja auch so ein bisschen das Menschenbild. Management hat ja manchmal sowas von einer, so tiefenpsychologisch gesehen, Eltern-Kind-Beziehung. Und es ist immer die Frage dann, wie alt ist der Mitarbeiter? Ist der ein Säugling oder ein Teenager? Also da ist auch viel Übergriffigkeit dabei. Und ich denke, wenn man Probleme dort lässt, wo sie auftreten oder dort beheben lässt, wo sie auftreten, was ja auch zum Beispiel bei Toyota der Fall ist, dann können nicht nur kostengünstigere Lösungen, sondern es können auch schnellere und nachhaltigere Lösungen entwickelt werden. Und das ist so mein Aufruf. Bedenkt, dass jede Lösung, die ihr heute erfindet oder entwickelt, das Problem von morgen werden kann.
Mhm. Ja, okay. Finde ich auch sehr schön mit der Assoziation zu den technischen Schulden. Jetzt hast du vorhin schon mal ganz, ganz kurz erwähnt, 7 Kernfragen.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Part, also logisch, dass es ein wichtiger Part ist, weil es auch das Gerüst des Buches bildet, aus meiner Sicht. Lass uns mal auf diese 7 Kernfragen eingehen und auf die eine Zusatzfrage. Also gehen wir da mal vor.
Also vielleicht die Frage, was wollte der Autor uns damit sagen? Also ich suchte so ein, wie gesagt, ich habe ja versucht, Organisationen ein Stück weit auch neu zu denken. Und ich bin ein Fan von Frankl und von Purpose und von Zweck und von sowas, also von Sinn. Und dann gehe ich ja vom Sinn aus, vom Zweck aus und wollte damit eigentlich ein Geländer. Ich will nicht sagen einen Fragebogen oder eine Anleitung, sondern einfach so ein Geländer, wo man sich langhangeln kann, wo es darum geht, ausgehend von der Organisation über das Produkt, über den Kunden, über das Produkt zur Wertschöpfung zu kommen, dann zu schauen, wie müssen wir diese Wertschöpfung organisieren. Und wie führen wir das zu einer Organisation zusammen? Und im letzten Punkt, und deswegen habe ich das als Zusatzfrage ein Stück weit rausgestellt, auch zu fragen, wie verteilen wir denn die Produktivitätsverbesserungen? Also wie können wir alle Stakeholder, vom Mitarbeiter über die Nachbarn, über Anteilseigner, wer da auch alles drin ist, Lieferanten, Kunden und so weiter. Wie können wir an dem, was wir in unserer Organisation Gutes erreichen, abseits vom Produkt, wie können wir die teilhaben lassen? Und das schließt dann auch wieder den Kreis zur ersten Frage, nach dem Zweck der Organisation, sodass ich einen Fragenkreis habe, wo ich mir wünsche, dass Organisationen das immer wieder regelmäßig reflektieren und dann auch eben diesen letzten Schritt machen, so nach dem Motto, für wen ist das Organisation, ist die Organisation da, für wen bewirken wir Gutes, wie kann das unseren Zweck füttern? Weil der Zweck hoffentlich nicht ist, irgendjemanden reich zu machen oder irgendjemanden berühmt zu machen, sondern Gutes der Welt zu tun, beim Kunden anzufangen und über das Gute, was man beim Kunden tut, dann alle anderen Mitarbeiter, alle anderen Stakeholder dann mitzunehmen.
Ja, das heißt, wenn wir jetzt mal wirklich durch diese 7 Fragen durchgehen. Erste Frage ist, welches ist der Zweck der Organisation? Mhm. Zweite, ja? Ja?
Also genau, die erste Frage ist, wozu ist Ihre Organisation da? Da geht es um den Zweck. Die zweite Frage ist dann, wer ist der Kunde Ihrer Organisation? Und da geht es darum, wem durch den primären Zweck Nutzen entsteht. Das heißt, ich fokussiere dort schon ganz klar drauf, dass der Zweck einen Nutzen haben muss, einen Nutzen führen muss. Das führt dann natürlich dazu, was ist das Produkt Ihrer Organisation, wie also die Organisation den primären Zweck umsetzt, wie und wodurch entsteht dem Kunden durch das Produkt Ihrer Organisation welcher Wert, wie der primäre Zweck über das Produkt zu Wert für den Kunden führt. Also man merkt, dass ich hier eine sehr starke Kundensicht versuche, eine Sicht aus der Organisation raus. Wir haben überhaupt noch nicht gesagt, was wir selber wollen, sondern wir schauen nach, also in die Außenwelt von der Organisation. Und dann erst wird mit der Frage 5 der Schritt vollzogen, wo in Ihrer Organisation entsteht das, was zu diesem Wert führt. Da geht es um Wertstrommanagement. Dann die 6. Frage, wie organisiert und verbessert Ihre Organisation kontinuierlich dieses, wo in Ihrer Organisation das entsteht, was zu Wert führt. Also da geht es um Wertstrommanagement, dann nochmal ein Stück tiefer. Dann geht es da in der Frage 7 darum, wie koordiniert und führt Ihre Organisation Ihre Produkte, Projekte und Initiativen. Da geht es darum, dass die Wertstromorganisation sich selbst regelt und die Projekte, Initiativen und Produkte eben aus sich selbst heraus dort steuert und eigentlich regelt, mehr regelt als steuert. Und die Zusatzfrage ist dann, die dann zur ersten Frage den Kreis schließt, wie verteilt Ihre Organisation die Produktivitätsverbesserungen? Da geht es darum, wer wie von der Wertstromorganisation profitiert und wie dies organisiert wird. Mhm. Also das ist so ein zumindest aus meiner Sicht erstmal erster vollständiger Satz, um dort mal beginnend vom Zweck bis hin zur Organisation das alles zu durchdenken und zu durchlaufen. Und da wird man wahrscheinlich einige Iterationen, einige Durchläufe brauchen, um Antworten zu finden, weil das ist ja auch, zumindest ist meine Vorstellung, dass das jetzt nicht irgendwie der Vorstand mit sich selber macht, sondern dass das auch etwas ist, was in die Breite der Organisation reingetragen wird. Und da wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis man, also hoffe ich mir zumindest, oder stelle ich mir das vor, bis man Antworten findet, die wirklich jedem gefallen. Da kann man dann auch systemisch konsensieren und. Also da entsteht dann etwas, dass eben die Organisation ein Stück weit nicht mehr das Thema nur von einigen Spezialisten ist, sondern von allen, so wie es der Marvin Weisbord mal gesagt hat, alle entwickeln an der Organisation mit.
Ja, was ich so interessant finde, ist, dass die Fragen 5 und 6, wenn man allein mal die Seitenzahlen sich anschaut, sehr, sehr umfangreich sind. Das heißt, du gehst da sehr intensiv auf die Frage ein, wo entsteht das, was zu dem Wert führt, und eben mit der Frage 6, wie organisiert man das? Und wir hatten ja vorhin gesagt, Untertitel ist Agilität radikal zu Ende gedacht. Wir reden über Veränderungen an einer Aufbauorganisation. Und das finde ich eben sehr, sehr interessant aus meiner Lektüre heraus.
Ja, mir geht es im Prinzip darum zu fragen, was ist denn die, also vom Kunden kommen, was ist denn eigentlich die minimal notwendige Wertschöpfung, die wir betreiben müssen? Also nicht die Innensicht, so was tun wir denn heute, so die Prozesssicht, so was tun wir heute und wie können wir das noch besser tun. Und aus dem Punkt sage ich ja auch, hatte ich letztens mit einem Kollegen im Dialog, wo ich gesagt habe, Prozessverbesserung ist eigentlich dumm, weil Prozesse, die Innensicht sind, ich muss die Wertschöpfung verbessern. Ja, also nicht, wie können wir das, was wir tun, noch perfekter tun, sondern wie können wir mit weniger Aufwand mehr Wirkung beim Kunden erzielen? Weil das Problem, was wir hier haben, ist ja nicht, das kommt, glaube ich, auch ganz vorne, zumindest in den Vorträgen habe ich das, das Problem ist ja, oder vielleicht als Frage formuliert, wenn du jetzt mal misst, so Durchlaufzeit von einem Auftrag, in wie viel Prozent der Zeit wird wirklich dran gearbeitet und wie viel Prozent der Zeit liegt der Auftrag rum und es tut keiner was? Jetzt schätz mal, Dirk.
Ah, du fragst den Falschen, weil ich weiß, also das ist auch eine Frage, die ich in meinen Trainings auch immer wieder stelle. Also ich weiß nicht, welche Zahlen du hast. Ich kenne Erhebungen von 5-10%, was noch relativ hoch ist. Es gibt auch Zahlen von 1%, ne?
Genau. Also die Studien, die ich habe, sind von 0,5-5%. Ja. Und die sagen auch von 3-7%. Das heißt, das Problem ist nicht der Prozess, woran gearbeitet wird, sondern das Problem ist die Wartezeit zwischen dem Prozess. Und darauf will ich den Fokus legen und sagen, hey Leute, wenn ihr jetzt noch von diesen 5%, wo wir heute schon dran arbeiten, das noch um ein Drittel verkürzt, da wird ja die Wartezeit noch länger, weil es kommt ja nicht schneller zum Kunden. Und das für mich Enttäuschende ist ja, dass Agilität, was schätzt du, Dirk, wo liegt Agilität? Also gemessen in Scrum-Teams von Jeff Sutherland, und Jeff wird, glaube ich, Scrum nicht schlecht reden. Wo liegt das so?
Das weiß ich nicht. Also jetzt lerne ich gerade was.
Also es gibt vom Jeff eine Studie von 2018 oder 2019. Und da hat man bei Scrum-Teams gemessen. Und dort ist man auf 5-10% gekommen. Mhm. Das heißt, für manche ist es schon eine Verbesserung, wenn ich von 0,5 auf 10 komme. Ja. Allerdings nicht für alle. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, dass Scrum im Gegensatz zu den vorherigen Zahlen eigentlich erst dann misst, wenn die Aufgabe, das Ticket, die User Story auch gemacht wird. Das heißt, wenn jetzt, was ja Realität ist, eine Geschichte liegt irgendwie 3 Jahre rum, dann wird sie in 2 Wochen in einem Sprint bearbeitet, dann liegt sie nochmal 3 Monate oder ein Dreivierteljahr rum, bevor sie dann weggeschmissen wird. Die ganzen Wartezeiten davor und danach wird ja nicht gemessen. Das, die erste Messung tut das. Also ich glaube, dass die, also Lean misst immer von Anfang bis Ende durch mit allen Wartezeiten davor und danach. Agilität misst nur die reine Bearbeitungszeit im Sprint zum Beispiel oder im Bearbeitungsprozess. Ich denke, dass dann Agilität deutlich schlechter nochmal ist als die 5-10%. Und das ist für mich absolut enttäuschend. Das ist für mich absolut enttäuschend, weil da auch mein Tun der letzten 10, 12, 15 Jahre ein Stück weit wirkungslos war, muss man so ganz
Ja.
Enttäuschend zu sagen.
Ja, wirkungslos. Oder wenn ich auch nochmal auf den Anfang deines Buches eingehe, ach nee, das war ja bei LinkedIn. Du hast ja bei LinkedIn so ein paar schöne Beiträge gebracht. Warum machen Unternehmen oder warum führen Unternehmen Agilität ein? Und da habe ich mich ertappt gefühlt sozusagen. Also ich gehöre zu denen, die sagen, Mensch, damit kann man die Arbeit besser gestalten. Also es wird sicherlich auch bessere Arbeit geben. Also wir sind effektiver. Ich glaube, das wird auch allen gefallen, auch einem Kunden, zumindest von der Idee her. Aber primär habe ich mich dann eben ertappt gefühlt und gesagt, Mensch, es geht ja darum, mit Agilität an vielen Stellen die Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten, dass sie Spaß haben. Und du hast ja schon gesagt, das sollte nicht das Ziel einer Organisation sein, dass die Mitarbeiter Spaß haben. Also nicht das primäre Ziel.
Ja, genau. Also ich meine, also so ist zumindest meine Erfahrung. Ich hatte immer dann Spaß, wenn ich im Flow war, wenn ich also was gemacht habe, wenn ich Probleme lösen konnte, Produkte dem Kunden eher liefern konnte, als es ursprünglich geplant war. Das waren gute Herausforderungen. Sich zu langweilen oder irgendwelche sinnlosen Dinge zu tun, da gibt es ja in den bürokratischen Organisationen jede Menge. Das ist das schon etwas, was eher demotiviert. Und da ist einfach meine Idee, ein Stück weit dahin zu kommen, dass die Menschen das machen können, was sie erfüllt. Und das sind eher die kreativen Tätigkeiten. Und alles, was repetitiv ist, entweder zu automatisieren, aber zumindest da erstmal zu fragen, ist das überhaupt notwendig? Und kann ich das nicht vielleicht abschaffen? Wenn ich es nicht abschaffen kann, kann ich es automatisieren.
Sehr schön. Jawohl. Gut, jetzt haben wir über diese 7 Fragen oder 7+1 Fragen gesprochen, die ja so in dem Buch bei dir den Teil 2 betreffen. Wenn wir jetzt in den Teil 3 reinschauen, wie kommen wir denn da hin? Also, ich meine, das klingt ja erstmal cool, ne? Und wir müssen jetzt die nächste, die Schellersche Wertstromorganisation, Transformation starten oder was hast du da als Vorschlag?
Ja, also ich habe da eher Fragen als, und ich habe Anregungen vielleicht. Finale Antworten habe ich an der Stelle nicht. Ich fände es gut, wenn man das einfach in einem Open Space mal zum Thema macht. So nach dem Motto, was erwarten wir hier eigentlich von der Organisation? Was erfüllt die Organisation für mich? Was erfüllt sie nicht für mich? Und da muss man vermutlich dann auch an die Themen rankommen, ein Stück weit Anonymität gewährleisten. Also meine Erfahrung war immer, wenn ich mit den Mitarbeitern gesprochen habe, es hat eigentlich schon jede die richtigen oder die Themen angesprochen und auch Ideen gehabt. Zumindest wenn sie noch nicht so lange frustriert waren, dass sie dann innerlich gekündigt haben. Was ja, wir lesen immer wieder Gallup-Studie und, dass nur noch irgendwie 10% oder wie viele wirklich dabei sind und wollen und viele auf dem Sprung sind und viele auch innerlich gekündigt haben. Also einfach anzufangen über, deswegen ja auch das Thema Open Space Change, eine Veränderung eben nicht die Herren in den Anzügen kommen zu lassen, sondern aus der Organisation selbst heraus und nach dem Motto, was bedrückt uns denn? Was können wir denn anfangen und zu ändern, wo wir möglichst schnell einen Effekt haben, ohne allzu viel zu ändern, einfach mit den Mitarbeitern in Dialog zu kommen. Da stelle ich mir vor, das kann man über Open Spaces machen. Es gibt ja Firmen, die machen regelmäßig Open Spaces. Der SIPGate ist ja da bekannt, der hat, glaube ich, alle 14 Tage oder so, mit den Open Friday, wo sie keine Meetings mehr haben und alles dahin verlegen und dort sich dann um alles das Themen, was den was den Mitarbeitern wichtig ist, vom Kindergarten, Kinderkrippenplatz bis hin zu Altersvorsorge oder was auch immer. Und das ist im Prinzip selbstgesteuert geklärt wird. Und ansonsten muss man wahrscheinlich die Kunden einbinden, muss man Lieferanten einbinden. Ich denke, wir können an vielen Stellen auch auf Bewährtes zurückgreifen. Also wo man planen kann, dann sage ich immer, bitte plant, also Richtung Projektmanagement. Das kann in vielen durchaus das Passende sein, im Gegensatz zu irgendwelchen agilen Methoden. Und dann sich Schritt für Schritt zu verbessern. Also es gibt verschiedene Ideen, also die Idee ist, Fluss in die Organisation zu bekommen. Da kennen wir sehr viel aus dem Lean-Management. Wir haben agil mittlerweile das Flight-Levels-Modell, was ja auch die Idee hat, die Organisation erstmal so kanban-mäßig dort zu lassen, wo sie ist und einfach die Arbeit ins Fließen zu bekommen. Ich denke, dass alles, was dazu führt, den Fluss von Arbeit, und jetzt muss man dann schauen, was bedeutet Arbeit, was ist Arbeit, wie transformiert sich das von irgendeinem Story zu einem Nutzen für einen Kunden, Arbeit ins Fließen zu bekommen. Also darum geht's. Und was das, was da hilft, ist sicherlich gut und richtig. Und da wird man wahrscheinlich auch den einen oder anderen Irrtum begehen, aber es gibt da keine Irrtum, es geht da nur Lernen.
Lernen, richtig. Also es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, sondern ob es passt oder nicht passt, ob es hilft oder eben nicht hilft. Also, sehr schön. Du hast eben schon angesprochen, einen Punkt, den ich auch nochmal hinterfragen wollte oder als Frage einbringen wollte, das Flight-Levels-Modell oder das Flight-Levels von Klaus Leopold. Finde ich auch super interessant. Ich finde es auch interessant, dass das in großen, teuren Frameworks im Prinzip auch so drin ist, ohne dass das dann sozusagen die Quelle genannt wird. Was gefällt dir an diesem Flight-Levels-Modell und wie würdest du das in deiner Wertschirmorganisation quasi verorten?
Ja, also ich bin auch begeistert von dem Modell, deswegen habe ich auch die Ausbildung zum Flight-Levels-Coach gemacht an der Stelle. Interessant finde ich es, du hattest ja schon es angedeutet, ich bringe es sogar noch ein bisschen, formuliere es ein bisschen böse. Ich finde es interessant, wenn an Frameworks wie SAFe mittlerweile die Flight Levels rangeschraubt werden, damit dann irgendwie doch was tut. Also ich finde dann den großen Charme, dass es eben wirklich kanbanmäßig dort beginnt, wo die Organisation ist. Also jetzt keine große Revolution, da bin ich auch milde geworden im Vergleich zu früheren Aussagen, wo ich die Sturm und Drangphase vielleicht noch hatte. Also das Schöne an dem Modell ist, es ist ein Denkmodell. Es sagt jetzt nicht, tu das oder das oder das, sondern es führt zum Nachdenken über den Fluss von Arbeit auf verschiedenen Ebenen, auf operativ, auf taktischer, auf strategischer Ebene. Das ist so ein bisschen sortiert, das sind so die drei Flight Levels. Und dann wird geschaut, wie geht denn oder wo kommt denn Arbeit her? Was bedeutet überhaupt Arbeit? Wie fließt Arbeit oder fliegt Arbeit durch die Organisation? In welcher Granularität? Manchmal wird sie eben, also sinkt sie vom Flight Level, wird es operativer, da wird was konkret getan und dann wird es wieder ein Stück abstrakter. Dann gibt es dann auch so bestimmte Muster, bestimmte Patterns, die man da sehen kann. Und dann kann man, wenn man das mal analysiert hat, auch reflektieren, ist es das, was wir wollen? Können wir vielleicht für bestimmte Richtung Service Levels, für bestimmte Themen, können wir dort einen anderen Weg, einen schnelleren Weg, einen passenderen Weg definieren? Oder wollen wir das gesamte Organisationsgeflecht dort so weit entflechten, dass die Arbeit ganz koordiniert über strategische Boards auf die taktische Ebene und dann in die Umsetzung reinkommt. Mhm. Also es lässt sehr viel Freiheiten dem Anwender. Und die schöne Sache ist, es ist ja dort auch so eine permanente Verbesserungsschleife eingebaut. Das heißt, es ist völlig egal, wo du anfängst, solange du reflektierst und permanent verbesserst, wirst du dorthin kommen, wo es dir am besten passt. Also das ist, das Flight Levels ist sicherlich eine interessante Geschichte. Ein anderes Modell, was ich interessant finde, was aber dann auch schon wieder sehr komplex ist und ich dann Spezialisten brauche, wie auch beim Flight Levels Modell, ist das Kanban Maturity Model, wo ich so Reifegrade habe, wo ich eine Reife von einer Organisation anhand von Verhaltensausprägungen, anhand von Phänomenen definiere. Ein Kritikpunkt, den ich bei beiden habe, ist, dass ich wieder Spezialisten brauche und dass ich wieder von Spezialisten abhängig bin. Und da sage ich, das ist eigentlich nicht das, was ich mir so vorstelle. Ja, wahrscheinlich braucht man doch immer mal wieder. Sondern meine Idee wäre eher, den Organisationen was an die Hand zu geben, wo sie sich selber helfen können. Und deswegen habe ich dann auch das Fit for Future Thema Transformationsprogramm als Thema auf die Plattform gehoben, wo ich völlig agnostisch bezüglich Methoden bin, sondern einfach schaue, was braucht denn die Organisation und was kann die Organisation denn als nächsten Schritt tun?
Ja, sehr schön. Wir waren ja bei dem Thema jetzt, wir wollen ja das Buch so ein bisschen vorstellen oder auch ein bisschen mehr. Und Teil 2 haben wir uns angeschaut, Teil 3 haben wir uns angeschaut. Und wenn ich jetzt auf die Uhr auch gucke, lass uns mal zum Teil 4 gehen. Der hat eine ganz tolle Überschrift. Los geht's. Also wir haben jetzt irgendwas getan. Wir haben ein paar Fragen für uns beantwortet. Wir haben vielleicht Flight Levels für uns bestimmt oder so. Und dann hast du noch auf ein paar Seiten beschrieben, wie können wir jetzt loslegen? Weil du ja eben auch gesagt hast, ich glaube schon, Externe sind hilfreich. Ich nenne es immer Externe. Das müssen ja, sind vielleicht mal Experten, aber ich sehe mich in der Regel immer erstmal als Externer, der manchmal vielleicht sogar weniger Fachwissen hat als die Internen, aber er ist eben Externer. Also insofern, los geht's. Was schreibst du im Kapitel 4?
Also die Idee ist, dass die Verantwortung und der Lead in der Organisation bleiben muss. Und da, ja, man holt sich dann schrittweise punktuell Spezialisten dazu, aber es muss aus meiner Sicht von der Organisation selber getragen sein, selber getrieben werden, aus der Organisation selber kommen. Und die Organisation muss immer schauen, ist der Schritt, den wir jetzt machen wollen, können wir da zu einem Konsens oder mindestens Konsent kommen? Also ist das für alle verträglich? Also ich würde sowas immer mit der Organisation sozialisieren und schauen, können alle da mitgehen, können alle den Schritt und die Veränderung mitmachen. Und was ich dann letzten Endes sage, ist, ihr müsst es messen. Ja, da bin ich ganz klar evident-based, leading-lagging Indicators. Das ist ein, was ich nicht messen kann, das findet vermutlich nicht statt. Dann geht es dann sicherlich darum, dass das Produkt im Fokus ist. Also letzten Endes geht es ja bei der Wertschöpfungsorganisation um den Fokus des Produkts und um das Produkt oder um die Entstehung des Produktes, das eben durch die verschiedenen Wertschöpfungsschritte vervollständigt wird, darum eine Organisation zu bauen, Organisation drum zu stricken und dann eben zu schauen, was ist an dem Produkt, was wir noch einfacher machen können, noch weglassen können, weil die Produkte sind überladen mit Funktionen und keiner kennt sich mehr aus und das treibt dann auch die Kosten und so weiter. Also schon über das Produkt an der Organisation arbeiten und nicht die Organisation so zum Selbstzweck nehmen Selbstzweck zu nehmen. Ja, es ist eine komplexe Lösung, die ist individuell. Das heißt, man kann schauen, was der Nachbar macht, aber es wird wahrscheinlich bei einem selber nicht funktionieren, sondern einfach auch den Mut zu haben, eben nicht den Lemmingen hinterherzulaufen, sondern zu sagen, okay, wir sind die wir sind, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden und mit den Produkten, mit den Technologien. Und selbst wenn der nächste Wettbewerber nebenan steht, der hat andere Mitarbeiter, andere Bedingungen und so weiter, und das lässt sich nicht kopieren und nicht auch nicht beraten. Und da eben wirklich den Mut zu haben, eine individuelle Lösung zuzulassen, dann natürlich schrittweise und also iterativ und inkrementell schrittweise und aufeinander aufbauend vorzugehen, also nicht versuchen, in einem großen Sprung über den Canyon zu springen, sondern sich da auch vielleicht Stützpunkte und Sicherheitslinien einbauen. Manchmal muss man auch einen Zopf abschneiden, das wäre dann so der nächste Schritt. Manchmal muss man doch einen großen Schritt wagen, weil man sich vielleicht nicht selber aus dem Sumpf rausziehen kann, aber da eben auch zu reflektieren, ist jetzt ein großer Schritt notwendig, ist ein kleiner Schritt notwendig und da die Intelligenz der Wisdom of the Crowd, also die Intelligenz der Masse da auch zu nutzen und das eben dann auch in der Organisation zu fragen. Wenn alle dagegen sind, ist es vielleicht eine blöde Idee, das dann auch zu tun.
Ja, okay.
Genau, also so in der Richtung, also letzten Endes zu sagen, habt den Mut zu einer eigenen Lösung, macht das, was ihr euch nur zutraut und verabschiedet euch von dem Bild, was ja auch viele so bei Agil hatten, was ich auch gehört habe, so nach dem Motto, ja, und wenn das Agil dann abgeschlossen ist, dann arbeiten wir wieder normal.
Ja, ja.
Dass das neue Normal eben die Veränderung ist, genau. Und dass die Idee ist, ihr braucht nicht alle 10 Jahre eine Riesentransformation, wenn ihr jeden Tag einen kleinen Schritt macht.
Mhm. Und das dann wiederum iterativ, inkrementell, das, was wir von der Agilität her kennen. Und wenn ich jetzt auf deinen Untertitel komme, Agilität radikal zu Ende gedacht. Also das ist ja, fand ich eben auch als Untertitel sehr schön und den findet man eben im Buch immer mal wieder. Das, was du ja eben auch gerade sagtest, ne? Das ist ja ein agiles Vorgehen, schrittweise immer mal wieder Organisationen oder Abläufe zu verändern. Mal mit größeren Aktivitäten, mit weitreichenderen Aktivitäten und manchmal auch mit kleineren Aktivitäten, aber eben entsprechend in kleinen Schritten dran zu arbeiten.
Ja, das ist ja auch ein altes Konzept. Ich habe es, glaube ich, auch geschrieben. Das ist die lernende Organisation von Schön und Agiris von 1978. Die haben im Prinzip gesagt, genau das sagen, baut die drei Stufen, also die drei Schleifen, Feedback-Schleifen bezüglich dem, wie wir etwas tun, Retrospektive, was wir tun, Review und dann eben auch einmal jährlich oder so, den Blick auf die Methoden, ist das, was wir tun, das Richtige? Tun wir die richtigen Dinge? Haben wir die richtigen Ziele? Verfolgen wir die richtige Strategie? Und das eben regelmäßig zu reflektieren in der Breite.
Sehr schön. Also wir haben ja über dein Buch gesprochen, du hast natürlich im Buch zahlreiche Quellen, du hast eben noch ein paar andere Quellen angesprochen und das, was mir jetzt gerade so einfällt, ist doch die Einschätzung, ich vertrete ja mittlerweile so die Auffassung, wir haben genug Frameworks, wir haben genug Wissen, wir müssen es nur anwenden. Und das war halt auch der Grund, weswegen mir dein Buch so gut gefallen hat, weil du eben da sozusagen, wie ich ja schon gesagt habe, zu Anfang klarlegst, warum wir beide vielleicht so denken oder andere auch. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt da mit dem Buch, also sozusagen Zeitbilanz zu ziehen, dann diese 7 Fragen zu beantworten, dann zu überlegen, wie kann man das denn verändern, also ein paar Methoden an die Hand zu geben. Und dann zu sagen, so, los geht's und lieber heute anfangen als morgen.
Ja, also da komme ich nochmal zu dem Punkt Humanisierung der Arbeit zurück. Also die Idee ist ja, wie kann Arbeiten leichter fallen? Wie können wir mit weniger Aufwand mehr machen? Es gibt ja auch von dem Keynes, John Maynard Keynes, so einen Brief an meine Urenkel, wo er beschrieben hat, in den 30er Jahren, dass die im Jahr 2000 irgendwie 4 Stunden die Woche arbeiten werden. Hat irgendwie nicht funktioniert. Und die Idee ist, was können wir denn da tun? Und ich finde Frameworks eigentlich schon auch inhuman, weil sie wieder erfordern, dass der Mensch sich anpassen muss. Ja, wenn ich natürlich das Framework so lange verbiege, bis es auf den Menschen passt, dann funktioniert es auch nicht mehr. Aber vielleicht liegt es irgendwo dazwischen. Also der Mensch ist ja, glaube ich, das, wovon wir ausgehen müssen, den Mensch als Kunde, als Mitarbeiter, als Stakeholder insgesamt, in den Mittelpunkt stellen müssen. Und da ist eben die Frage, ist etwas, was irgendjemand sich mal schlau ausgedacht hat, und das jetzt jemanden anderen zu überstülpen, ist das der richtige Weg?
Ja.
Richtig. Ich weiß es nicht. Es gibt natürlich dann auch das Shuhari-Modell, so was aus den asiatischen Kampfkünsten kommt, wo man erstmal etwas lernt. Aber da geht es ja auch nicht um Framework, sondern geht es um Wissen, um Tätigkeiten, um Fähigkeiten, wo man erstmal etwas lernt. Also der Geselle muss erstmal etwas lernen. Und mit der Gesellenprüfung hat er dann bewiesen, dass er das gelernt hat. Dann verfeinert er das, wird zum Meister und als Meister löst er sich und geht seinen eigenen Weg. Und das ist eigentlich eher so meine Vorstellung, mein Bild, was ich da auch habe, dass die Organisationen vielleicht das eine oder andere Toolset, Methoden, Vorgehen oder wie auch immer, wenn sie es brauchen, anschauen und sich da reinfuchsen und sich dann aber auch davon dann lösen und die zugrunde liegenden Gesetze, es liegen ja immer irgendwelche Gesetze darunter, anschauen, das Gesetz von Ashby oder Conway's Law oder was es auch immer da gibt, die anzuschauen und die zu verstehen und dann die Gesetze anzuwenden, also praktisch die Theorie, die dahinter liegt, als das Verhalten nachzuahmen. Und da sind wir wieder, was wir vor über 10 Jahren schon mal diskutiert haben, Richtung Cargo-Kult und.
Ja, also insofern, du hast ja vorhin das Thema Fit for Future angesprochen, sozusagen das von dir entwickelte Transformationsprogramm. Und letzten Endes, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja darum, Naturgesetze zu akzeptieren und zu nutzen, statt eben Methoden, Frameworks oder Vorgehensweisen quasi überzustülpen. Also diese Naturgesetze, die sind einfach da und die kann man nicht außer Kraft setzen.
Na, ich bin immer wieder, also früher war ich schockiert, jetzt bin ich mittlerweile nur noch bestätigt, dass grundlegendes Gesetz wie Ashby's Law, was aus der Kybernetik ist, was im Prinzip sagt, wenn du ein System steuern willst, muss deine Steuerung eine höhere Komplexität haben als das System, was du steuern willst. Und um eben komplexe Aufgaben zu lösen, brauchst du dann komplexe Herangehensweise. Deswegen haben wir Selbstorganisation im Agilen zum Beispiel, dass sowas auch agilen Coaches komplett unbekannt ist. Mhm. Also die Frage ist, wozu machen wir Selbstorganisation? Wir machen es ja nicht, weil es irgendwie gerade hip ist, sondern weil es eine Funktion hat, weil wir die Komplexität dort nutzen können, um Aufgaben zu lösen. Und darum geht's mir. Ich habe auch, das ist auch ein Stück weit gespeist aus der Erfahrung oder was ich halt so sehe, dass das Erlernen von Frameworks, Tools, Methoden, Vorgehensweisen auch ein Stück weit in die Hilflosigkeit, in die erlernte Hilflosigkeit führen kann. Ja, jemand kann dann ein Tool anwenden, aber er kann ein Problem, was anders ist, als wo das Tool drauf passt, nicht mehr lösen. Und da will ich wegkommen, ja, von dieser Abhängigkeit, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich das Prinzip, Naturgesetz in Anführungsstriche da an der Stelle, das Gesetz dahinter, Ashby's Law, Conway's Law, was auch immer, Abtasttheorem oder so. Was ist denn das Prinzip und wie kannst du dieses Prinzip in der Situation, in der du gerade bist, anwenden oder das Gesetz anwenden, um dir eine Lösung daraus zu generieren?
Das war doch eine ganz, ganz schöne Zusammenfassung. Ich versuche jetzt gerade mal nochmal so eine Art Zusammenfassung von unserem Gespräch heute zu bringen und auch vielleicht das Buch damit einzubinden. Und das, was du eben gerade gesagt hast, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Und wenn ich das zusammenfasse, Inspiration soll dein Buch geben, kein fertiges Denkmuster. Insofern ist es auch vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, das Buch zu lesen, weil man selber denken muss und es vielleicht nicht so einfach ist, Dinge zu verstehen, weil Frameworks müssen ja Dinge auch vereinfachen. Du willst es ja gar nicht einfach gestalten. Natürlich hast du einfache Tipps, du hast auch eine einfache Beschreibung von den Tools, aber es geht eben darum, wirklich Denken anzustoßen, eigenes Denken anzustoßen und eben nicht Frameworks sozusagen zu kopieren, blind zu kopieren. Das wäre ja noch schlimmer, wenn man sie wenigstens versteht und an den Stellen adaptiert, wo es Sinn macht, das ist okay. Aber auch da würde ich dir zustimmen, da müssen sich Menschen an das Framework anpassen und sie müssen ja erstmal agil werden. Ne? Also, aber gut, ja, jetzt stoppen wir vielleicht, weil sonst würden wir da noch länger drüber reden über das Thema und es soll ja kein Bashing sein gegen agil. Das ist mir auch nochmal wichtig. Es geht nicht darum, das hast du auch gar nicht weder gesagt noch geschrieben. Es geht nicht darum, dass agil schlecht ist oder unpassend ist. Ganz im Gegenteil, aber der Einstieg ist eben, Zeitbilanz zu ziehen, ist ja ein guter Einstieg. Wir müssen gucken, ob wir all das erreicht haben, was wir uns mal erhofft haben. Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, ist ja gut, aber wir beantworten sie in vielen Unternehmen wahrscheinlich eher mit Nein. Gut, ich stelle meinen Gästen zum Schluss auch immer nochmal die Frage, ob sie irgendetwas haben, was sie so auch mit Rückblick auf diese Stunde, ist es bei uns jetzt, etwas über eine Stunde, was Sie noch sagen wollen, eine Art Zusammenfassung, irgendetwas, was wichtig war. Also gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss dieser Episode sagen möchtest?
Im Prinzip ist, glaube ich, alles gesagt. Also ich möchte den Zuhörern Mut machen, den eigenen Weg zu gehen, so eigene Gedanken, eigene Ideen zu entwickeln. Vielleicht muss man die mit jemandem reflektieren, vielleicht auch mit jemandem externen, da gibt es ja dann auch entsprechende Angebote und sich trauen, die Verantwortung für das zu übernehmen und einfach loszulegen. Und wenn ein Schritt, ich sehe es bei meinen Kindern, also wie lernen Kinder laufen, ja? Die machen keinen Plan und die machen da auch keinen Vorstandsbeschluss, sondern die machen es einfach. Mhm. Und dann fallen sie, jemand hat mal die Zahl von 17.000 genannt, da fallen sie 17.000 Mal auf den Popo, bis sie, also dann auch über die Kindheit, bis sie dann wirklich stabil laufen können. Und das ist eigentlich eher so das Bild, was ich habe, so ein Kleinkind, das ist nicht frustriert, sondern das steht halt auf und macht's wieder und vielleicht tut sie es auch mal weh, dann wird's getröstet. Und das ist eher so meine Idee, Mut zu haben, etwas zu tun und dann halt lieber kleine Schritte zu machen und zu reflektieren und das Ganze auch gemeinsam zu machen. Viele Augen sehen halt mehr als wenige Augen und dann wird das schon.
Sehr schön. Thorsten, ich danke dir für das Buch, für das Gespräch hier vor allen Dingen und freue mich mal, bin mal gespannt, was an Reaktionen kommt. Und vielen Dank.